So, liebe Gemeinde, ich darf heute predigen. Und ja, ich habe meiner Predigt heute den Titel gegeben, Krieger oder Priester. Und eine der zentralen Bibelstellen dieser Predigt oder die diese Predigt begleiten, steht in Markus 14, 32 bis 38. Und ja, ich fange an, erstmal die Bibelstelle zu lesen und wir kommen dann später nochmal dazu. Krieger oder Priester, genau. Die Szene spielt kurz vor Jesu Kreuzigung im Garten Gethsemane und ich fange jetzt an, ab Vers 32 zu lesen. Sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich, nimm diesen Kelch von mir weg, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Eigentlich hatte ich vor, eine ganz andere Predigt heute zu halten. Ich wusste ja schon ein bisschen vorher, dass ich predigen darf und habe mich schon so ordentlich, wie ich bin, weit vorher vorbereitet. Und habe da schon alles fertig geschrieben. Und als es dann langsam darauf zuging, habe ich mir die Predigt nochmal angeguckt und habe gesagt, ja okay, irgendwie ist das doch nicht mehr ganz so passend. Das Thema ist ähnlich, aber es hat sich einiges verändert in dieser Zeit. Ich habe so Ende Januar, Anfang Februar angefangen, mich dafür vorzubereiten. Aber in diesen Monaten passiert viel, das bleibt nicht einfach so stehen. Ja, und wir haben in der Gemeinde ganz schön viele Krisen in letzter Zeit erlebt, oder? Und das hat meinen Blickpunkt auf meine Predigt, die ich halten möchte oder die ich halten wollte, nochmal ein ganzes Stück verschoben. Das Thema ist ziemlich gleich geblieben. Es geht um das Gebet. Aber ich habe das nochmal überarbeitet, weil der Herr in der Zwischenzeit an mir gearbeitet hat. Er hat an dem gearbeitet, was mich gestört hat. Und davon will ich euch kurz erzählen. Zum Jahreswechsel hin habe ich, wie die meisten von euch, so einmal Bilanz gezogen. Was war im letzten Jahr los? Wo bin ich gewachsen? Wo bin ich stehen geblieben? Was hat der Herr verändert? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Und ja, ich habe gemerkt, dass ich unzufrieden bin. Und ich bin unzufrieden gewesen an einem ganz bestimmten Punkt, nämlich in meinem Gebetsleben. Und ich habe gebetet und habe das Gott erzählt und habe ihn gefragt, wie wir das ändern können, wie er das für mich ändern kann, wie ich das ändern kann. Und ich bin auf den Psalm 139, die Verse 23 und 24 gestoßen. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ja, liebe Gemeinde, den Psalm, den habe ich schon ganz oft gelesen. Und ich habe ihn ganz oft gelesen und ich habe ihn ganz oft gebetet. Und der Psalm bewegt mich irgendwie immer wieder in den verschiedenen Abschnitten meines Lebens. Und ich habe euch ja gesagt, ich war sehr unzufrieden mit meinem Gebetsleben. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich habe gar nicht mehr gebetet. Also ich habe schon gebetet. Ich habe morgens gebetet, wenn ich aufgestanden bin und habe den Herr darum gebeten, dass er meine Kinder beschützt und bewahrt, wenn sie in der Schule sind. Ich habe ihn um Kraft, um Nähe, um Leitung für meinen Tag und den Tag von meiner Frau gebeten. Und ich habe auch für die Gebetsanliegen, die wir in der Gemeindegruppe so teilen, gebetet. Das habe ich schon gemacht. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das waren nicht mehr so intensive Gebete, nicht mehr so leidenschaftliche Gebete, die man wirklich aus vollem Herzen betet. Ihr wisst bestimmt, was ich damit meine. Ich habe mir im letzten Jahr, ja, ich glaube, das war im letzten Jahr, habe ich mir angewöhnt, weil ich dort auch gemerkt habe, das ist weniger intensiv als sonst. Und dann habe ich mir angewöhnt, dass ich mir jeden Tag eine Stunde Zeit nehme, um zu beten. Bin ich ganz für mich alleine gewesen und habe mir wirklich eine Stunde lang nur Zeit genommen und habe Gott alles Mögliche erzählt, was in meinem Alltag so los ist, was ich erlebt habe, was ich noch vorhabe, was ich zu erledigen habe. Und damit habe ich die Stunde nicht ausgefüllt und den Rest der Stunde habe ich mir einfach Zeit genommen und bin ruhig gewesen, bin still gewesen. Und habe darauf gewartet, ob der Herr mir vielleicht was sagen will, denn das tut er, wenn wir beten. Und das hat wirklich gut getan, diese Zeit. Am Anfang war das ein bisschen anstrengend und ein bisschen komisch, weil das total komisch ist, total ruhig zu sein und gar nichts zu tun. Aber mit der Zeit wurde das besser und ich empfinde das als eine sehr schöne Zeit, das war gut. Irgendwann, ich weiß nicht mehr warum, hat sich das verändert, ich habe das nicht mehr gemacht und ja, das hat mir irgendwie gefehlt. Und ich dachte dann so Anfang des Jahres, das mache ich wieder. Ich werde wieder versuchen, das regelmäßig zu machen und dann wird sich meine Gebetshaltung, meine Herzenshaltung beim Gebet auch ändern. Bevor ich das machen konnte, hat der Herr aber eingegriffen und hat mein Gebetsleben verändert. Er hat mich verändert, er hat die Umstände um mich herum verändert und eigentlich wollte ich euch bei der eigentlichen Predigt davon erzählen, wie ich jetzt wieder anfangen möchte, so zu beten und mich anstrengen möchte, das zu tun. Und ja, der Herr hat aber eingegriffen und hat das ganz anders gemacht. Und davon möchte ich euch heute erzählen, wie der Herr mein Gebetsleben verändert hat. Und ich möchte euch davon erzählen, dass so ein Gebetsleben gar nicht so, ja, so einfach ist. Das ist nicht so, man setzt sich einfach hin und betet und ach ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Sondern Gebet hat schon was mit Anstrengung zu tun. Ja, und wisst ihr, wie der Herr eingegriffen hat, wie er das ohne meine Übung zu gebrauchen verändert hat? Durch Not. Der Herr hat Not in mein Leben, in das Leben meiner Weggefährten gebracht. Ja, und wisst ihr, wenn uns wirklich eine Sache auf die Knie bringt und uns in tiefes Gebet bringt, dann ist es doch Not, oder? Das habt ihr alle bestimmt erfahren. Und in dem Fall, in dem ich heute euch erzählen will, war das nicht nur meine eigene Not, die mich auf die Knie gebracht hat und die mein Gebetsleben verändert hat, sondern eure Not vor allen Dingen, die Not, die ihr durchgemacht habt und durchmacht. Ja, mein erster Punkt ist Priester oder Krieger. Das hat eine Menge mit Gebet zu tun. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, aber das hat eine Menge damit zu tun und wir werden das noch später sehen. Oder jetzt werden wir es schon einen Teil davon sehen, nämlich Krieger oder Priester. Und ich möchte lesen 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also hören wir aus dem Vers schon mal, dass wir, also alle, die zur Gemeinde Jesu gehören, jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat und der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der gehört zu dieser königlichen Priesterschaft. Damals im Alten Testament waren nur die Nachfahren von Aaron für den Priesterdienst berufen. Die waren dafür geheiligt, abgesondert. Nur sie durften diesen Dienst tun. Und sie hatten dadurch einige Vorteile, einige Privilegien, aber sie hatten auch Pflichten. Und die waren gar nicht so ohne. Was gehörte zu den Aufgaben eines Priesters? Sie hatten die Aufgabe zu opfern, sie hatten die Aufgabe zu segnen, sie hatten die Aufgabe, Gottes Wort zu verkünden und natürlich auch Gott Ehre zu machen und ihm treu nachzufolgen. Sie hatten die Verantwortung, ein Vorbild zu sein Und natürlich die Aufgabe zu beten. Und selbst Menschen ohne Bibelkenntnisse, wenn ich die jetzt fragen würde, was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an einen Priester denkt? Dann würde jeder sofort sagen, ja, Gebet, beten. Priester sind Menschen, die ihr Leben vollkommen Gott weihen und hingeben. Priester lassen sich von Gott benutzen, um zum Beispiel anderen Menschen, die Not leiden, ihr Ohr zu leihen, sich anzuhören, welche Sorgen sie haben. Priester lassen sich auch von Gott benutzen, um anderen Menschen Ratschläge zu geben. Natürlich nach dem Wort Gottes gerichtet. Das sind keine eigenen Dinge, die sie ihnen dort erzählen. Priester reichen Menschen, die Not leiden, die sich nicht selbst helfen können, ihre helfende Hand. Wenn man selbst zu schwach ist, seine eigene Hände zu heben, dann helfen solche Menschen ein. Priester begleiten und stützen Menschen, die zu schwach sind, Wege allein zu gehen, Wege, die sie nicht alleine gehen können. Dort helfen Priester Menschen. Ja, Priester haben Mitgefühl und sie kümmern sich um die Schafe des Herrn. Und Priester treten vor den Herrn und unterstützen Menschen im Gebet. Sie beten zusammen mit Menschen, die Not haben, Menschen, die Unterstützung brauchen, weil sie es nicht schaffen, alleine zu beten. Ja, und da bitten diese Priester dann den guten Hirten, Gott selbst, Jesus Christus, um Beistand für die schwachen Schafe. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen. Die steht in 1. Timotheus 2, Vers 1. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Also haben wir hier ganz eindeutig auch die Berufung dazu, für andere Menschen zu beten. Das ist ein Gebot, das wir haben. Das ist nicht so, ja, sucht euch das aus, ob ihr das möchtet, sondern das sollen wir tun, die wir zu Jesus gehören. Und ganz ehrlich, auch das ist ein Vorrecht, ein Privileg, dass wir vor den Herrn treten und für andere Menschen in Not bitten. Aber natürlich auch kommt damit eine große Verantwortung, für andere zu beten. Das ist halt ein priesterlicher Dienst. Und jetzt kann man denken, ja, ihr Christen, ihr macht euch das leicht, diesen priesterlichen Dienst. Das ist ja keine besonders schwere Aufgabe, sich hinzusetzen, die Hände ganz fromm zu falten und dann irgendwelche frommen Worte zu tun. Aber ich glaube, den meisten von euch muss ich nicht sagen, dass dieses wirklich Beten, Flehen, Eintreten für andere Menschen, dass das nicht nur ist, dass man sich irgendwie ganz fromm und heilig hinsetzt und sich von Menschen bestaunen lässt und nur ein paar Worte tut, sondern die haben wirklich was mit Kämpfen und mit Ringen zu tun. Ja, ich habe euch eben kurz erzählt oder kurz grob angeschnitten, was Priester so ein Aufgabengebiet haben, was sie tun sollen, was sie tun müssen. Und in den letzten Monaten hatten wir Gebetsanliegen ohne Ende. Überall waren wir von Not umgeben. Überall hatten wir Hilferufe, die wir gehört haben aus unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis. Und ganz ehrlich, diese Hilferufe, die ihr getan habt, das ist die beste Entscheidung, die ihr machen konntet. Genauso muss das sein. Das ist die beste Entscheidung, dass ihr eure Gebetsanliegen mit uns geteilt habt, dass wir gemeinsam dafür eingetreten sind vor den Herrn. Und das möchte der Herr so, dass wir das gemeinsam tun, dass wir es vor seinen Thron kommen und ihn bitten und sagen, Herr, schau doch die Not meiner Geschwister an, hilf doch, dass wir gemeinsam einstehen und dass wir wirklich intensiv und vielleicht auch aufdringlich füreinander flehen. Von diesem aufdringlichen Flehen und Bitten hat der Herr Jesus in Lukas 11 erzählt, das hat er den Jüngern erzählt, ein Gleichnis, und das möchte ich euch einmal vorlesen. Das steht in Lukas 11, und wenn ich das lesen könnte, könnte ich euch auch noch den Vers sagen, aber ich lese euch das vor. Dann sagte er zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, Bitte leih mir doch 3 Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben, wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Ich habe euch vorhin gesagt, mein erster Punkt heißt Priester oder Krieger. Und Gebet hat etwas mit Anstrengung zu tun. Ernsthaftes Bitten und Ringen und sich einsetzen für die Anliegen von anderen Menschen, das kostet Kraft, das kostet Nerven. Ja, und ich weiß, die letzten Monate, die waren ziemlich anstrengend für uns alle. Und ich sage euch, Gebet ist Kampf. Und auch die Jünger, die hatten Kampf im Garten Gethsemane. Ihr erinnert euch bestimmt an die Bibelstelle, die ich am Anfang gelesen habe, als Jesus sie bittet und sagt, kommt mit mir mit, setzt euch hin, wacht hier und betet mit mir zusammen. Und die hatten Kampf, wach zu bleiben, zu beten, das war anstrengend für sie. Und dann sagte Jesus zu ihnen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Jesus wusste das, er wusste ganz genau, was die Jünger umtreibt. In Matthäus 26, Vers 40 sagt er zu ihnen, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet. Und wisst ihr, die Jünger, die haben ja gekämpft. Die wollten ihn unterstützen. Aber die waren einfach wirklich zu traurig, zu erschöpft. Und das ist ganz oft die gefährlichste Zeit für Christen. Wenn wir müde und wenn wir erschöpft sind, dann sind wir angreifbar. Dann werden wir unaufmerksam. Und damit haben Krieger und Kämpfer zu tun. Die müssen sich dauernd wach halten. Die müssen sich bereit halten. Die müssen wachen. Das ist ihr Geschäft. Durchhalten in schweren Zeiten, Bedrohung aushalten, durchhalten. Ja, das müssen sie. Und das ist auch eine bekannte und eine sehr schwere Übung für Christen. Das müssen Christen immer wieder auch machen. Sie müssen immer wieder im Gebet wachen und durchhalten. Und sie müssen kämpfen. Kampf ist hart und Kampf ist anstrengend und Kampf ist erschöpfend. Und genau dann brauchen wir Mitkämpfer, die uns zur Seite stehen. Dann brauchen wir unser Team, unsere Glaubensgeschwister. Wenn wir alleine nicht schaffen, durchzuhalten, wenn wir unaufmerksam sind, dann müssen wir uns Hilfe holen bei den Menschen, die uns der Herr Jesus zur Seite gestellt hat, unseren Geschwistern im Herrn. Der Herr Jesus fragt die Jünger dort im Garten Gethsemane, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet. Und hier können wir 2 Aufträge herauslesen, die an uns gerichtet sind. Wir haben die Aufgabe eines Kriegers. Wir sollen Wache halten. Das machen Krieger. Und die zweite Aufgabe ist die Aufgabe eines Priesters. Wir sollen beten. Das sind unsere Aufgabe. Zu diesen beiden Jobs hat der Herr uns berufen. Und wisst ihr, der beste Krieger, der beste Kämpfer taugt wenig ohne sein Team. Wir kennen das vielleicht aus irgendwelchen Filmen, wo es Einzelkämpfer gibt, die alleine durchstarten und die auf keinen Chef hören und einfach für sich alleine durchkämpfen und ihren Kopf durchsetzen. Aber so läuft das nicht im Reich Gottes. Im Reich Gottes hat der Herr dafür gesorgt, dass wir Mitstreiter haben, dass wir Leute um uns herum haben. Und im Reich Gottes müssen wir auf unseren Chef da oben hören. Ja, und diese Mitstreiter, die er uns zur Seite gestellt hat, die trösten uns und die helfen uns dabei, dass wir durchhalten. Und ja, sie hat der Herr uns einfach zur Seite gestellt. Und sie sind Mitbeter, sie dürfen mit uns zusammen beten. Also sind Christen nicht nur Priester, sondern Christen sind auch Krieger. Und ich muss euch jetzt etwas gestehen, was mich was mir wirklich peinlich ist. Aber ich habe euch ja erzählt, dass dieses Beten etwas damit zu tun hat, mit Verantwortung, mit einem Job, der uns aufgetragen wurde. Und ich muss euch gestehen, dass ich schon manches Mal Menschen versprochen habe, für sie zu beten und das dann im Alltag vergessen habe. Und ich sage ganz ehrlich, das nagt an mir. Das finde ich richtig schlimm, wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen sich auf mich verlassen haben und sagen, ja, der betet für mich, der unterstützt mich im Gebet. Und dann habe ich das einfach vergessen und dafür musste ich Buße tun, weil mir das echt leid tut und weh tut, dass Menschen wirklich fest mit dieser Unterstützung rechnen und ich vergesse das. Und das macht mich traurig und ich muss euch sagen, für mich ist das aber ein Glück und ein Segen, dass der Jesus so barmherzig ist und dass das nicht auf mein einzelnes Gebet unbedingt drauf ankommt. Das ist schön, wenn ich das tue und das ist gut und das ist wichtig. Aber weil ich das vielleicht vergesse, weil ich untreu bin in diesem Punkt, ist der Herr trotzdem treu und er denkt trotzdem daran. Er hört diese Gebetsanliegen trotzdem. Und der Herr Jesus hat immer einen Überrest seiner Leute. Ich bin nicht der einzige und der letzte Krieger für ihn, sondern er behält sich immer noch einige übrig. Ja, und Gott sei Dank ist das so. Würde das von meiner Treue abhängen, liebe Geschwister, ich sage euch das, dann wäre das echt nicht gut um uns alle gestellt. Ich habe jetzt so viel erzählt von Kriegern und Feinden und Priestern, aber gegen wen kämpfen wir Gemeinde Jesu denn eigentlich? Und das möchte ich jetzt dazu kommen. Ihr habt das bestimmt schon mitgekriegt, dass beim Gebet, dass wir ganz oft gestört werden. Immer wenn ihr euch wahrscheinlich hinsetzt und beten wollt, dann klingelt das Handy. Dann möchte jemand anderes irgendwas von euch. Ihr werdet abgelenkt von irgendwelchen Nachrichten oder keine Ahnung was. Das ist echt schwer, Ruhe zu finden und wirklich zu beten. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, weil es jemanden gibt, der uns abhalten will vom Gebet. Der weiß, wie viel Macht und wie viel Macht dieses Gebet eigentlich hat. Und ihr wisst alle, wer das ist. Das ist nämlich der Satan, das ist der Widersacher. Der weiß, dass Gebet Auswirkungen hat. Der weiß, dass unser Gebet Gottes Herz berührt. Und das möchte er nicht. Und ich bin mir sicher, dass er und seine Leute alles daran setzen, uns vom Gebet abzuhalten. Dazu gibt es auch eine Bibelstelle in Epheser 6. Und die Verse 12 und 13 möchte ich euch einmal vorlesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wisst ihr, wir haben gerade gelesen, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Das ist gegen Satan und seine Schergen, gegen die haben wir zu kämpfen. Und das sind keine ziegenbeinigen Witzfiguren, wie man das aus Filmen oder Scherzen oder Comics irgendwie kennt. Das sind wirklich mächtige Engelswesen. Doch diejenigen, die in Jesus Christus wiedergeboren sind, die zu ihm gehören, die müssen diese Engelsgewalten, diese Fürsten der Finsternis nicht fürchten, weil der Herr Jesus über den Satan am Kreuz gesiegt hat. Das haben wir erst gefeiert. Wir haben Karfreitag gefeiert und wir haben Ostern gefeiert, die Auferstehung. Jesus Christus hat den Satan und seine Leute besiegt. Keiner ist stärker und größer und mächtiger als er. Und wir als königliche Priester, so wie wir das vorhin gelesen haben in dem Bibelvers, wir gehören zu Jesus, wir sind seine Krieger, wir sind Krieger im Gebet und er sorgt für uns, er kümmert sich um uns und er beschützt uns. Das Gebet ist unsere stärkste Waffe, glaube ich, die wir haben. Und in Epheser 6 lesen wir von der Waffenrüstung Gottes, die er uns zur Seite gestellt hat, die er uns gegeben hat, damit wir in diesen Kampf gehen können und diesen Kampf bestehen können. Und diese Waffenrüstung, die sollen wir komplett anlegen, wenn wir diese Gebetskämpfe führen. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das unbedingt mal nachlesen solltet, diesen Epheser 6 über diese Waffenrüstung. Ja, wir sind zu königlichen Priestern berufen, das haben wir gehört. Und wir sind ebenso zu Kriegern im Gebet berufen. Wir sind Krieger in der Mission und wir sind Krieger in guten Werken. Krieger und Priester sein, das schließt sich nicht aus. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Dass wir nicht aus unserer eigenen Stärke herauskämpfen. Dass wir denken, wir sind hier diese großen Helden, diese großen Kämpfer. Denn dann liegen wir ganz schnell am Boden. Das kommt nicht, die Kraft dazu und das alles. Das kommt nicht von uns oder weil wir so stark oder mächtig sind. Das sind wir nicht. Wer die eigene Schwachheit erkennt und anerkennt und sich mit all seiner Schwachheit, Angst und mit all seiner Not vor Jesus Christus wirft und ihn um Hilfe bittet, ja, den wird der Herr nicht hilflos liegen lassen, das kann ich euch versprechen. Dem wird der Herr Jesus helfen und er wird ihm seine Stärke geben und wird ihn aufrichten und dazu bereit machen. Schaut euch das mit den Jüngern an in dieser Bibelstelle. Die waren schwach, aber trotzdem hat der Herr sie geliebt und er hat sie durchgetragen, auch wenn sie immer wieder eingeschlafen sind und nicht wachsam waren im Gebet. Ja, der Herr Jesus hat dafür gesorgt, dass sie zum Ziel gekommen sind. Mein zweiter Punkt heißt von Angst, Demut und von Liebe. Dazu lese ich euch nochmal Markus 14, die Verse 33 und 34. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen: Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Ja, die Bibelstelle ist so geschehen, als der Herr Jesus ja in Gethsemane war, um zu beten, bevor er verhaftet wurde. Und der Herr Jesus wusste ganz genau, was ihm bevorsteht. Und deswegen litt er diese Todesqualen. Karfreitag, Ostern ist gar nicht lange her. Wir haben wahrscheinlich alle gelesen, was dort passiert ist, was mit dem Herrn, was ihn so gequält hat. Und ich möchte gar nicht auf die Einzelheiten von der Gründe hier eingehen heute. Mein Fokus liegt heute wirklich darauf, dass der Herr Jesus Angst und Grauen gelitten hat. Das hat ihm wirklich richtig, richtig zu schaffen gemacht. Das hat sein Herz richtig gequält. Und wir sehen, dass der Jesus hier ganz deutlich sagt: Meine Angst quält meine Seele so heftig, dass ich befürchten muss, dass ich sterben muss. Das ist für mich richtig schwer zu lesen und das so mir vorzustellen, dass selbst der Herr Jesus ja sowas leiden musste. Aber der Herr Jesus nutzt auch diese Situation, diese Szene und zeigt uns, was wir tun sollen, wenn uns diese Angst und dieses Grauen so quält, wenn wir so von Not bedrängt sind und wir nicht wissen, was wir tun sollen. Der Herr Jesus geht damit zum Vater. Ja, und trotzdem sehen wir in dieser Szene, dass der Herr Jesus ja die Schwachheit eines Menschen dort leiden muss, in der Schwachheit eines Menschen dort leiden muss. Und der Herr Jesus zeigt doch nochmal, wie er das macht und wie wir das auch machen können. Nämlich, er wendet sich an seine Jünger, er wendet sich an seine Freunde, die mit ihm dabei sind. Und auch das können wir machen. Wir können beten in solchen Notlagen zum Vater im Himmel. Und wir können auch unsere Geschwister bitten, mit uns zusammen zu beten. So hat auch der Herr Jesus das hier gemacht. Wenn wir Gottes Krieger und Priester sind, wozu wir ja berufen sind, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir auch als seine Kinder diesen Kämpfen ausgesetzt. Dann haben wir auch diese Not, dann sind wir auch dieser Not ausgesetzt und diesem ganzen Leid. Und vieles davon macht uns Angst und das graut uns davon. davor. Und wir haben ganz sicher richtig schlimme Angst und wir fürchten uns. Und ja, wir möchten nicht bedroht werden. Aber ganz ehrlich, liebe Gemeinde, was sollen wir anderes tun, als damit zum Herrn Jesus zu gehen? Was bleibt uns anderes übrig, als das so zu machen, wie der Herr Jesus gemacht hat? Und unsere Geschwister zu bitten, mit uns gemeinsam zu beten zum Vater im Himmel. Was bleibt uns anderes übrig, als das so zu machen, wie der Herr Jesus uns zu rufen? Aber hilf uns, lieber Vater, hilf uns doch. Bleibt uns nichts anderes übrig, als das zu tun. Was sollten wir sonst tun? Und wisst ihr, nicht immer holt der Herr uns aus diesen Kämpfen, aus diesen Nöten heraus. Ganz oft mutet er uns diese Kämpfe zu. Und das macht er, damit wir wachsen, damit wir mutig werden und damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Auch der Herr Jesus musste durch diese ganze Not, durch dieses ganze Leid. Aber auch ihn hat er zum Schluss aufgerichtet. Er hat ihn auferweckt. Der Herr Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Er ist nicht im Grab geblieben. Ja, als ich die Stelle mit den Jüngern früher gelesen habe, dass der Herr Jesus die Jünger bittet und sagt, helft mir doch, betet mit mir zusammen, seid wach, dann habe ich mich ganz oft geärgert und habe gedacht, Mensch, was ist denn mit den Jüngern los? Und ich habe die wirklich angeklagt, so innerlich, und habe gedacht, was ist denn mit euch los? So ein bisschen wach bleiben und jetzt da mit ihm beten, der verlangt doch nicht viel von euch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das letztens gemerkt in der Jugendstunde, weil da habe ich ähnliche Aussagen von den jungen Leuten gehört und da habe ich gemerkt, okay, die denken genauso. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto weniger traue ich mich, solche Sachen zu sagen. Vielleicht denke ich sie noch manchmal, aber der Herr Jesus macht mich immer demütiger, glaube ich, mit diesen Sachen, weil ich immer mehr erlebe, dass ich in solchen Situationen auch versage. Gerade wie ich euch vorhin erzählt habe, wenn Geschwister mich bitten, dass ich für sie bete und ich sage, ja, ich mache das und dann mache ich es doch nicht. Das ist demütigen, ganz ehrlich. Und vielleicht traue ich mich deswegen nicht mehr so laut zu sagen, Mensch, was ist mit euch los? Ja, aber ich sage euch, das ist gar nicht so einfach, wirklich dieses Treu im Gebet wirklich mit Hingabe zu bleiben. Und das ist ganz, ganz besonders nicht so einfach, wenn man selbst zu kämpfen hat. Wenn man selbst mit Angriffen zu tun hat. Das macht das Ganze noch mal schwerer. In Lukas 22, die Verse 31 bis 38, sagt der Herr Jesus den Jüngern, dass er verraten wird und dass Petrus selbst ihn verleugnen wird und dass sie sich auf schwere Zeiten vorbereiten müssen und Geld und Waffen dabei haben sollen. Und wir haben vorhin auch gehört, dass der Herr Jesus ihnen sagte, dass die Qualen seiner Seele ihn fast umbringen und dass er Angst hat. Was glaubt ihr, wie es den Jüngern ging? Das war nicht so, dass es denen total egal war. Die haben ja miterlebt, wie schlecht es Jesus geht, wie sehr er leidet, dass ihn die Qualen seiner Seele fast umbringen. Das haben sie miterlebt und das hat sie traurig gemacht. Und in Lukas 22, Vers 45 steht, dass der Herr Jesus nach dem ersten Gebet zu ihnen zurückgekommen ist und er hat sie schlafend vorgefunden und vor Kummer eingeschlafen. Das war nicht so, dass die einfach nur müde waren und gesagt haben, ach, ich kann mich nicht mehr wach halten, sondern die waren so traurig darüber, dass der Herr Jesus so leidet, dass sie eingeschlafen sind, vor Trauer, vor Kummer eingeschlafen. Und ihr kennt das ganz sicher auch. Ich glaube, dass das, was ihr die letzte Zeit so mitgemacht habt und was ihr auch so in eurem Leben schon an Kummer und Not mitgemacht habt, ihr kennt das ganz sicher, dass man vor Kummer und vor Traurigkeit, vor Hilflosigkeit beim Beten einschläft. Ja, man ist erschöpft und man hat eine Menge durchgemacht und ein Angriff jagt den nächsten. Eine schlimme Nachricht löst die nächste ab. Und ihr habt das ganz viel mitgemacht in letzter Zeit. Ihr habt Tod mitgemacht, Trauer mitgemacht, Krankheit. Ihr habt Verleumdung mitgemacht. Ihr habt Streit erlebt. Ihr habt Not über Not wirklich miterlebt. Und ich würde wetten, dass ihr ganz oft auch vor Trauer dabei und vor Erschöpfung eingeschlafen seid, wenn ihr abends gebetet habt. In manchen Zeiten hatten wir so viele Gebetsanliegen, dass ich öfter in der Gemeindegruppe nachlesen musste, weil ich dachte, vielleicht hab ich irgendein Gebetsanliegen vergessen. Und auch ich bin manchmal abends eingeschlafen vor Müdigkeit und im Ringen für meine Geschwister im Glauben. Es gibt verschiedene Dringlichkeiten in unseren Gebeten. Würdet ihr dem zustimmen? Zum Beispiel, wenn wir für unser Mittagessen danken, dann ist das doch ein anderes Gebet, als wenn wir zu Jesus finden, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen und ihm unser Leben übergeben. Dann beten wir natürlich anders intensiv, oder? Und es macht doch auch einen Unterschied, wenn wir den Herrn morgens bitten, dass er unseren Tag segnen soll und dass er bei uns sein soll. Das macht doch einen Unterschied, und ob ich dann bete oder ob ich bete, wenn ich beim Arzt sitze und bete, Herr Jesus, bitte mach doch, dass die Nachricht nicht heißt, dass ich sterben werde, dass ich nur noch 2 Wochen zu leben habe. Da betet man doch unterschiedlich intensiv für, oder? Mit unterschiedlicher Leidenschaft, mit einer unterschiedlichen Dringlichkeit. Unser Gebet hängt ganz klar von unseren Umständen ab und auch von der Beziehung zu dem Menschen, für den wir beten. Wir beten für jemanden, der uns ganz nahe steht, den wir kennen, beten wir anders, als wenn wir für jemanden beten, den wir vielleicht gar nicht kennen. Und natürlich hängt das auch davon ab, wie sehr mein Herz für Menschen in Not brennt. Das ist natürlich auch ein Grund. Und der Herr Jesus, den hat die Not der Menschen berührt. Das lesen wir in ganz vielen Bibelstellen. Ihn hat die Not von anderen Menschen traurig gemacht. Wir lesen sogar davon, dass der Herr Jesus geweint hat, als er gehört hat, dass der Lazarus gestorben ist, sein Freund. Und als er gesehen hat, dass die Menschen richtig schlimm traurig waren und geweint haben, da hat auch der Herr Jesus geweint. Das nimmt auch ihn mit, das bewegt auch sein Herz. Wenn jemand noch nie die Erfahrung gemacht hat, einen geliebten Menschen zu verlieren, wenn jemand das noch nicht erlebt hat, dass er einen Menschen, den er liebt, verliert, und der betet, der soll dann für jemanden beten, der gerade einen Trauerfall in der Familie hat. Dieser Mensch, der das nicht erlebt hat, für den ist das doch nicht so herzergreifend als für diesen Menschen, der das jetzt erst gerade erlebt hat, oder? Ihr versteht doch bestimmt, was ich sagen will, oder? Dieser Mensch, der selber diese Not durchgemacht hat, einen Menschen zu verlieren, den er liebt, dem berührt das doch, wenn er hört, dass ein befreundeter Mensch oder auch ein fremder christlicher Bruder oder eine fremde christliche Schwester das erlebt hat. Das berührt doch diese Person ganz anders, oder? So eine Person, die das selber miterlebt hat, die selber diese Not kennt, die Person, die kann sich doch viel besser in diesen Leidenden hineinfühlen. Und ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen. Ich habe damals nie verstanden, wie Menschen sich fühlen, die unter Depression leiden. Habe ich nie verstanden. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn los mit denen? Warum sind die denn so mutlos? Warum sind die denn so antriebslos? Und ich dachte, ja, die haben einfach zu wenig zu tun, die brauchen harte Arbeit, die müssen einfach durchziehen. So, einfach mal zusammenreißen. Und ich muss euch wirklich sagen, das war ganz brutal hochmütig und das war ganz, ganz ekelhaft arrogant, diese Einstellung. Und, aber ich war wirklich der Überzeugung, dass das so ist. Und dann hat der Herr mich aber in Situationen geführt und hat mir gezeigt, wie das ist, genau unter solche Depressionen und genau unter solche Panik- und Angstattacken zu leiden. Und ich muss euch sagen, das hat mich umgehauen. Das hat mich richtig unfähig gemacht. Ich konnte gar nichts mehr. Und ich glaube, das war nötig für mich. Ich glaube, das war nötig und das war gut, dass der Herr das genauso geführt hat. Weil nur wenn jemand selber so etwas mitmacht, der kann über diese Not, der kann sich dort hineinfühlen, der bekommt ein Herz für genau solche Menschen. Und soll ich euch was sagen? Der Herr Jesus hat mir, nachdem das passiert ist, immer wieder Menschen über den Weg geschickt, die genau unter diese Dinge leiden. Und früher hätte ich gesagt, ja, der Herr segne dich und ja, gut ist. Aber heute bete ich mit einer ganz anderen Leidenschaft, mit einem ganz anderen Gefühl für diese Menschen, die darunter leiden, die darunter von dieser Krankheit so gequält sind. Und ich glaube, das war nötig, damit ich das verstehe und damit mein Herz nicht mehr hart und versteinert ist, sondern der Herr hat mir durch diese Not, die ich miterleben musste, ein liebendes und ein nachsichtiges Herz für diese kranken Menschen gegeben. Und auch heute stellt er sie mir noch ganz oft in den Weg. Und der Herr Jesus hat mich aus dieser Krankheit, aus dieser Not herausgeholt. Und ich bin mir ganz sicher, dass er das gemacht hat, damit ich besonders diesen Menschen ein Trost sein kann und dass ich ein Zeuge für ihn sein kann, dass der Herr auch Macht über diese Krankheit und über diese Not hat. Ja, und ich habe euch das ja schon gesagt, ich glaube, das hat er gemacht, damit mein Herz ganz besonders leidenschaftlich im Gebet für diese Menschen brennt. Ja, und ich bin auch überzeugt, dass die Zeiten der Not dabei helfen, uns in so leidende Menschen in Not hineinzuversetzen. Und ich bin sicher, dass solche Zeiten der Not uns auch demütig machen. Und solche Zeiten der Not bringen uns immer wieder ganz dicht an das Herz Jesu, ganz dicht dran. Weil dann sind wir am dichtesten bei ihm. Wenn es uns schlecht geht, dann beteten wir am lautesten und am leidenschaftlichsten. Wenn unser Herz kalt bleibt und gleichgültig, wenn wir von Menschen hören in Notlagen und wenn wir das sehen, wenn Menschen in Not sind und das lässt uns kalt, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann stimmt etwas nicht mit unserem Herzen. Und wenn unsere Herzen so lieblos geworden sind, dann sollten wir ganz, ganz dringend wirklich beten, dass der Herr Veränderung schenkt. Ein hartes Herz, das ist Gift für uns. Ja, mein dritter Punkt. Beten heißt dienen. Wisst ihr, Krieger und Priester sind keine normalen Berufe. Das sind Berufe, die das ganze Leben beeinflussen, würde ich sagen. Wenn man Priester ist, dann kommst du nicht nach deiner Arbeit nach Hause und sagst, ach ja, jetzt hänge ich mein Talar an die Wand und dann war es das. Sondern die Nöte der Menschen, die folgen dir nach, auch noch, wenn du Feierabend hast. Und genauso wird es bei Kriegern, bei Soldaten sein. Auch die hören dann nicht irgendwann nachmittags auf, Soldaten und Krieger zu sein. Und Krieger und Priester sind vor allem sind das Diener. Krieger, die dienen ihrem Vorgesetzten, ihrem General oder ihrem König oder so. Und natürlich dienen sie auch Menschen. Und auch Priester dienen ihrem Vorgesetzten, das ist in dem Fall Gott, und sie dienen auch Menschen. Und Gebet betrifft unser ganzes Leben, jeden Bereich, das lässt nichts aus. Und Gebet sollte auch einen großen Teil unseres Tages ausmachen. Aber wisst ihr, Gebet kostet Kraft, das haben wir vorhin schon festgestellt. füreinander beten, dann teilen wir uns die Sorgen. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Das möchte nicht jeder Mensch. Nicht jeder Mensch möchte sich zusätzlich zu seinen Sorgen auch noch mit den Sorgen von anderen Menschen belasten. Wenn wir aber so leben möchten, wie der Herr Jesus uns das aufgetragen hat, wenn wir gehorsame Diener für ihn sein wollen, dann gehört das zum Christsein dazu. Dann gehört das dazu, dass wir die Sorgen und Nöte unserer Geschwister teilen. In Galater 6, Vers 2 steht, ein jeder trage des anderen Last. Und ich habe Geschwister unter euch, die mich regelmäßig im Gebet unterstützen. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch auch für mich schon vorher gebetet haben, bevor ich hier nach vorne ging. Ich weiß das ganz genau und ich bin euch so dankbar dafür, weil ich das genau brauche. Ich brauche euch, dass ihr mich unterstützt. Und das habe ich bei euch wirklich gefunden. Geschwister, die mich regelmäßig im Gebet unterstützen. Und euch hat mir Gott zur Seite gestellt. Und ich sage euch ganz ehrlich, euch und euren Dienst, den ihr tut, den kann man nicht mit Gold aufwiegen. Christian hat uns letztens erzählt, dass beim Bau der Stiftshütte 1000 Kilo Gold und 3000 Kilo Silber benutzt wurden. Und ich glaube, wer einmal richtige Not mitgemacht hat, wirklich richtig schlimme Not, und der dabei von Menschen im Gebet unterstützt wurde, ich glaube, der würde den Dienst der Menschen, die für ihn gebetet haben, ähnlich hoch bewerten, oder? Ja, auch wenn ich euch in den letzten Monaten, in denen ihr so schwere Zeiten hattet, nicht praktisch helfen konnte und euch Last abnehmen konnte, so konnte ich euch doch wenigstens im Gebet unterstützen. Und ihr habt ganz oft davon erzählt, wie der Herr euch durchgetragen hat. Und wenn wir unsere Gebete vor den Herrn bringen, dann bewegt das sein Herz. Diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr den Herrn noch nicht so kennt, dass ihr denkt, ja, das ist ein Gebet, das verschwindet irgendwo im luftleeren Raum, dann will ich euch sagen, das ist nicht so. Die Gebete, die wir aussprechen, die wir von Herzen zu Gott beten, die nimmt er wahr, die hört er. Und der Herr Jesus liebt das, wenn wir zu ihm beten und wenn wir füreinander beten und wenn wir füreinander einstehen. Das bewegt ihn, das lässt ihn nicht kalt. Und auch wenn wir uns den Himmel durch fromme Gebete und fleißige Gebete und leidenschaftliche Gebete nicht verdienen können, und mit diesen Gebeten verdienen wir uns auch keine großen Mengen Gold und Silber. Aber wisst ihr, wir können damit dem Herrn Freude machen und wir können ihm Ehre machen. Und das ist doch das Ziel von uns Christen, oder? Wir können einen kleinen Teil von dem Guten, alles, was er für uns getan hat schon, das können wir zu seiner Ehre zurückgeben, wenn wir für andere beten. Unser Gebet, das ist wie Arbeit für Gott. Das ist Dienst für den allmächtigen Herrn. Und ich sage euch das, normalerweise würde kein Mensch sich solchen Gefahren und Anstrengungen aussetzen, für andere Menschen sich einsetzen, die Last zusammenteilen, sich mit Sorgen von anderen Menschen noch mehr aussetzen. Das macht ein Mensch normalerweise nicht. Niemals. Wisst ihr, Menschen haben einfach dieses böse Menschenherz und Menschen sind egoistisch. Aber das Gute in uns, das uns dazu antreibt, für andere zu beten. Das ist der Geist Gottes, der in uns wohnt, in jedem, der ihn aufgenommen hat. In Philipper 2, Vers 13 steht, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Und in Epheser 2, Vers 10 steht, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das ist der Herr Jesus, der das in uns alles bewirkt. Er bewirkt, dass wir überhaupt wollen, Gutes zu tun. Er bewirkt das in uns, dass wir anderen Menschen helfen wollen. Er gibt uns die Kraft dazu, dass wir das überhaupt können. Und er wirkt überhaupt, dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen, wenn wir ihm sein Leben geben. Und das ist übrigens ist der Heilige Geist in uns das einzig Gute, was in uns ist. Der macht, dass wir zu neuen Menschen werden. Und auch das ist Gottes Verdienst. Er verändert uns, das liegt nicht an uns. Und er bereitet dann auch noch diese guten Werke, die wir tun sollen, die bereitet er vor. Er rüstet uns dafür aus, gibt uns alles, er gibt uns das Verlangen dazu, gibt uns das Werkzeug dazu. Ja, und dann bereitet er die guten Werke auch noch für uns vor. Er macht die ganze Arbeit und wir müssen dann eigentlich nur noch gehorsam sein. Das klingt leicht, ne, wenn ich sage, nur noch gehorsam sein. Ich kann euch sagen, das ist gar nicht so leicht. Das löst schon ganz oft einen heftigen Kampf für uns, in uns aus. Wenn wir dann Zeugen sein sollen vor vielen Menschen, vor vielen fremden Menschen, dann ist das gar nicht so leicht. Ja, ich habe euch erzählt, dass ich am Anfang des Jahres damit zu kämpfen hatte, dass ich unzufrieden mit meinem Gebetsleben war. Und mein Gebet war es, dass der Herr meine Wege prüft und meine Wege korrigiert. Und ich habe mir gewünscht, dass der Jesus ja einfach mein Gebetsleben mit mehr Leidenschaft erfüllt, mit mehr Feuer. Und ja, wisst ihr, der Herr Jesus hat mich erhört. Viele von uns hatten ganz schwere Zeiten von Not, Krankheit, Trauer. Und ja, ich habe von euch viel mitbekommen, dass euch das aber auch immer wieder ganz nah zum Herrn gebracht hat. Ich habe von euch gehört, dass Beziehungen wiederhergestellt wurden. Und ich habe auch gehört, dass Christen sich ganz neu abhängig vom Herrn gemacht haben. Und ich weiß, dass keiner von uns ganz sicher Not mitmachen möchte. Das möchte keiner. Aber sie führt uns immer wieder ganz dicht zu Jesus. Und ich weiß auch, dass niemand von uns traurig sein will und dass niemand von uns Verlust erleiden will. Also ich sage zumindest ich will das nicht. Aber am Ende von so einer Wüstenzeit, am Ende so einer Not, wenn ich durch so eine Not gegangen bin, dann muss ich mich ganz oft fragen, wäre mein Verhältnis jetzt genauso, wie wenn ich diese Not nicht gemacht hätte zu Gott? Und ich glaube, ich habe diese Wüstenzeiten, diese Zeiten der Not ganz oft nötig. Ich glaube, ich brauche diese Leerzeiten ganz oft. Ja, und ganz oft erkenne ich das erst viel später, wie wertvoll das war, diese Zeit. Ich möchte dann ganz schnell raus aus dieser Not und möchte das gar nicht auf mehr haben, diese Last. Aber im Nachhinein denke ich, es war doch ganz schön wertvoll. Ich bin ganz schön gewachsen dadurch und bin viel näher dem Herrn gekommen. Ganz oft traue ich mich, das nicht laut zu sagen oder zu denken. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Dass ihr dann sagt, das sage ich jetzt nicht, dann schickt er mich gleich in die nächste vielleicht. Das ist ganz schön dumm, ich weiß, aber ja, der Herr kennt mein Herz und der Herr kennt meine Gedanken. Das ist eigentlich Blödsinn. Beter sind nicht nur Priester, sondern auch Krieger. Das haben wir festgestellt. Sie kämpfen füreinander. Sie kämpfen für Menschen in Not. Und sie kämpfen für Menschen, ja, sie kämpfen zum Beispiel für Menschen am anderen Ende der Welt. Für Missionare, die sie noch nie gesehen haben. Wir haben vorhin gebetet für den äthiopischen Missionar, den die Gemeinde hier schon so lange unterstützt. Ich bin mir sicher, dass viele von uns den noch nie gesehen haben, oder? Aber der Herr bewirkt in uns, dass wir eine Leidenschaft dafür haben, für diesen Mann zu beten. Kakohate macht das immer wieder. Ich höre das, wie sehr ihm das am Herzen liegt, wenn er für diesen Mann betet. Und das ist doch wirklich eigentlich ein fremder Mensch am anderen Ende der Welt. Aber das bewirkt der Herr Jesus in uns, dass wir wirklich dieses leidenschaftliche Herz dafür haben. Menschlich ist das ehrlich gesagt total unlogisch. Aber wisst ihr, das Gebet gebracht vor den Herrn, ich sage es nochmal, das bewegt sein Herz. Und das liebt der Herr Jesus, wenn wir füreinander beten und wenn wir füreinander einstehen. Das bewegt ihn einfach. Ja, liebe Gemeinde, wir Christen, wir sind nicht perfekt. Und ich weiß ganz sicher, dass wir Gott ganz oft auch noch Unehre machen. Aber ich weiß, dass wir ihn lieben und wir wollen das tun, was er uns aufgetragen hat. Und ich möchte uns dazu nochmal aufrufen und uns ermutigen dazu, diese Waffe des Gebets auch wirklich zu nutzen. Die hat er uns mit einem Sinn gegeben. Für alle Christen, aber auch für alle Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben. Dafür sollten wir diese Waffe nutzen, dass wir beten für sie, dass wir sie im Gebet unterstützen, dass wir Gebet anbieten und dass wir dann auch mit Leidenschaft für diese Anliegen beten. Ja, und diese Leistung dazu, die können wir nicht aus uns selbst bringen, so wie die Jünger das auch nicht konnten. Der Geist Gottes in uns, der ist das, der uns überhaupt dieses Mitgefühl und dieses Verlangen dazu gibt, dass wir für diese Menschen beten wollen. Wir würden immer wieder einschlafen beim Gebet, genau wie die Jünger das gemacht haben. Doch wisst ihr, der Herr wird uns die nötige Kraft und die nötige Befähigung dafür geben, dass wir gute Krieger und gute Priester für ihn sein können und werden. Bittet ihn und erfahrt das Wunder seiner Gebetserhörung, so wie auch ich das erfahren durfte. Ja, und jetzt zum Schluss möchte ich damit enden, wovon ich jetzt die ganze Zeit gepredigt habe, nämlich mit Gebet. Ihr könnt dazu aufstehen, wenn ihr mögt. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns Menschen zur Seite gestellt hast, die uns im Gebet unterstützen, Jesus, die vor dich kommen und für uns bitten, Herr. Ich danke dir, dass du so schlau und so durchdacht gewesen bist, uns Menschen zur Seite zu stellen, weil das ist so wertvoll, sich zu haben, Herr Jesus. Segne du jeden einzelnen Beter, Herr Jesus. Schenke du den Menschen einfach auch den Mut dazu, vor dich zu kommen und zu bitten, Herr Jesus. Ich bitte dich einfach, dass du uns zu treuen Kriegern und Priestern machst, Herr Jesus, dass wir dir einen guten Dienst erweisen, dass wir dir gut dienen, Herr Jesus. Sei du bei uns, stärke du uns und sei barmherzig mit uns, Herr. Amen.